Lass uns noch einmal beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir das erkennen durften, dass wir dich kennen dürfen und das immer wieder erleben, dass du wirklich dein Licht in unsere Herzen trägst, dass du uns Frieden gibst, dass du uns ermutigst, dass wir Geborgenheit spüren in deiner Gegenwart. Und so bitten wir dich auch jetzt, dass du uns anrührst, dass du meinen Mund füllst, dass ich deine Worte sage und dass du unsere Herzen berührst. Amen. Ja, ihr Lieben, das Thema heute lautet: Dein König kommt zu dir. Zu dir und mir persönlich. Und damit das nicht so ist, wie ich das vorhin gesagt habe, dass man die Weihnachtszeit gar nicht mitbekommt, weil sie so schnell verfliegt, weil so viel zu tun ist, wollen wir uns jetzt so ganz bewusst mit hineinnehmen lassen, einstimmen lassen, bewusst machen, was der Kern dieser Botschaft ist und wie wir ganz persönlich Anteil daran bekommen. Denn das Schöne ist ja, heute geht es ja offiziell erst los. Ich meine, Vorboten gibt's, hat man das Gefühl, inzwischen ja schon im Sommer, ne? Dass dann irgendwie die Lebkuchen in den Regalen liegen. Aber heute ist der erste Advent und wir haben noch nichts verpasst. Und wenn wir die Weiche richtig stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir etwas von der Weihnachtsfreude mitbekommen. Denn im Grunde genommen ist das gar nicht so schwer. Weihnachten ist im Grunde genommen die Besinnung auf das Wesentliche. Und wenn wir das hinbekommen und wenn wir einfach das Unwesentliche mal weglassen, dann wird's auch Weihnachten in uns drin. Und das Wesentliche, was ist das denn? Das Wesentliche ist das, was bei jeder Frage im Konfirmandenunterricht richtig ist, ne? Jesus. Jesus ist Weihnachten. Gut, Maria und Josef haben auch ihre Rolle, ne? Aber Jesus ist Weihnachten. Und wenn du Jesus begegnest in dieser Zeit und er bei dir ankommt, dann ist bei dir auch Weihnachten. Und dann wird es fröhlich und froh. Und das Schöne ist, Jesus möchte auch in diesem Jahr, das darf ich dir zusagen, wieder bei dir anklopfen, bei dir sein, dir vielleicht zum ersten Mal so richtig aufgehen oder begegnen oder wieder ganz neu. Ich meine, Jesus ist das ganze Jahr über da, das wissen wir. Aber Weihnachten ist doch die Zeit, wo wir uns auf das Wesentliche besinnen. Und darum ist es eine gute Gelegenheit, eine gute Chance, ihm wieder zu begegnen. Deshalb dieses Motto: Dein König kommt zu dir. Und das Gute ist, wenn du dir Zeit nimmst für ihn, dann könnt ihr euch begegnen. Zeit und Raum zur Ruhe, das braucht Jesus, um bei dir anzukommen. Und darum geht's heute. Drei Fragen, drei Punkte habe ich uns mitgebracht, die uns den Weg weisen sollen bis zum Heiligabend. Da stellen sich ja Fragen. Wenn es wahr ist, dein König kommt zu dir, Jesus kommt zu mir, dann stellen sich die Fragen, ja, wie geschieht denn das? Wie kommt Jesus zu mir? Ich meine, ich habe verstanden, er ist damals nach Bethlehem gekommen, im Stall, lag in der Krippe, aber wie kommt er zu mir? Für manchen, für viele ist das, glaube ich, eine ganz ungewöhnliche Frage. So habe ich mich das noch nie gefragt. Geht das denn? Wie kommt Jesus zu mir? Und damit verbunden die zweite Frage: Und wie komme ich bei Jesus an? Und die dritte Frage: Und was finde ich denn da überhaupt bei ihm? Er ist ja kein Baby mehr. Er liegt ja nicht mehr in der Krippe. Was fange ich mit Jesus überhaupt an? Was fängt er mit mir an? Vielleicht ist das auch so eine Sache, die du dich noch nie gefragt hast oder die dir sehr theoretisch erscheint. Und das wollen wir heute mal herausfinden gemeinsam. Wenn wir zurückschauen, vor 2000 Jahren, da kam Jesus ja schon einmal auf die Welt zu den Menschen und wir hören davon aus seinem Leben eine Geschichte in Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Da war Jesus nicht mehr das Baby, sondern das war der Moment, wo er als König nach Jerusalem eingezogen ist. Und wie hat er das gemacht? Da heißt es, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr braucht sie. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Große Verwunderung, als Jesus kommt. Wer ist der? Wie kommt Jesus zu dir und mir? Schon damals, das hören wir hier, kam Jesus nicht wie erwartet. Die gläubigen Juden warteten seit Jahrhunderten auf einen großen, mächtigen König, und sie stellten sich vor, dass er die Römer aus dem Land jagen würde und sich auf den Thron Davids in Jerusalem setzen würde. Natürlich die himmlischen Heerscharen im Gefolge. Es kam anders. Der König wurde in einem Stall geboren. Völlig unscheinbar, verborgen, in einer unbedeutenden Provinzstadt in Bethlehem. Kaum jemand nahm Notiz davon. Und trotzdem, er kam genau wie vorhergesagt. In dem Propheten Micha hören wir, Jahrhunderte vor Jesu Geburt, dass Gott sagt: Du, Bethlehem, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und eben haben wir gehört bei Sacharja, da heißt es ganz ähnlich: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen der Eselin. Jahrhunderte vorher so angekündigt. Also gerade die Niedrigkeit, die Armut, die Sanftmut zieht sich als roter Faden durch das Leben Jesu. Das sind die Gründe, warum er aber auch übersehen wurde, damals und heute. Da war, da ist zu wenig Glanz und Gloria, Prunk und Protz und Spektakel, als dass Jesus von der Mehrheit beachtet werden würde, damals wie heute. Er hätte einfach nicht die Klatschspalten gefüllt, wie die anderen Monarchen das so tun. Und dennoch gab und gibt es immer zu jeder Zeit Leute, die vorbereitet waren auf sein Kommen. Leute, die ihm tatsächlich begegnen und ihn als den erkennen, der er ist. Wenn wir auf Weihnachten schauen, waren da zunächst die Hirten auf dem Feld. Da waren die Sterndeuter aus dem Morgenland. Da waren Maria und Josef, Elisabeth und Zacharias, Hanna und Simeon. Sie alle erkannten, als Jesus zu ihnen kam, dass er der verheißene König war, obwohl er gar nicht wie ein König aussah. Und da fragen wir uns, ja, wie konnten sie das erkennen? Und warum haben die anderen ihn nicht erkannt? Was hatten diese Leute gemeinsam? Wenn wir uns die Geschichten anschauen, dann stellen wir fest, sie hatten gemeinsam, dass sie glaubten. Glaubten auf das, was sie noch nicht sahen. Glaubten auch gegen den äußeren Anschein. Das heißt, als sie die Kunde von der Ankunft Jesu bekamen, da sagten sie nicht, glaube ich nicht, kann doch gar nicht sein. Der Engel erscheint Maria und sagt ihr etwas sehr Unglaubwürdiges. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und der wird Sohn des Höchsten heißen, obwohl du noch gar nicht verheiratet bist. Wie soll das gehen? Aber Maria antwortete, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie glaubte. Ebenso Josef, nachdem der Engel ihm erklärt hatte, dass Maria ihn nicht betrogen hatte und trotzdem schwanger war, blieb er bei ihr und verließ sie nicht. Elisabeth und Zacharias glaubten auch den Worten des Engels, dass Jesus der Erlöser sein würde und Johannes, ihr Sohn, sein Vorbote. Elisabeth glaubte schon an Jesus, als Maria noch schwanger war und zu Besuch kam. Und dann die beiden Alten in Jerusalem am Tempel, Hanna und Simeon. Sie gehörten zu den ganz wenigen, die wirklich ganz konkret, ganz persönlich auf den Messias warteten und ihr Leben nach ihm ausstreckten. Und ihr Gebet vor Gott war, Herr, lass mich deinen Heiland sehen, bevor ich sterbe. Sie lebten mit einer lebendigen Erwartung und Gott hörte dieses Gebet. Sie durften Jesus sehen, bevor sie starben, obwohl sie ja gar nicht die einzigen waren, die ihn sahen. Aber andere, die Jesus sahen, erkannten ihn eben nicht. Und das ist der Unterschied. Sie sahen in ihm nur ein gewöhnliches Baby oder später nur einen gewöhnlichen Zimmermann. Warum? Sie waren nicht bereit. Ihr Leben war nicht ausgerichtet auf diesen König. Sie warteten nicht auf ihn, sehnten sich nicht nach ihm oder hielten an ihren eigenen Vorstellungen fest, so dass es nicht sein konnte, dass er der Messias war. Und so hören wir das auch hier in unserem heutigen Predigtwort, wenn wir uns anschauen, zu wem kam Jesus? Zunächst einmal müssen wir feststellen, zu allen. Er kam öffentlich in die Stadt Jerusalem. Es erkannten ihn aber nur die, die bereit waren, ihn zu empfangen. Nur die, die angelaufen kamen, um diesen merkwürdigen König zu empfangen, zu begrüßen und ihm zu huldigen, obwohl er ohne Krone und ohne Gewand daherkam, arm und auf einem Esel sitzend. Da war keine Hoheit und Gestalt. Und sein Hofstaat, der ihm vorauseilte, das waren keine Engel, sondern Fischer, Zöllner, Huren und Kinder. Und dennoch, und gerade deshalb, erkannten ihn die, deren Leben er gerettet hatte und die er wirklich geheilt hatte, denen er die Schuld vergeben hatte, die ein neues Leben von ihm bekommen hatten. Und das waren die kaputten Leute gewesen. Sie hatten seine Liebe und seine Vollmacht erlebt. Und ihr Lieben, wenn wir uns heute die Frage stellen, wie kommt Jesus zu mir, wie kann ich ihm begegnen, dann müssen wir uns das vor Augen führen. Jesus kommt auch zu dir und zu mir in einer Knechtsgestalt. Was heißt das? Das heißt, er kommt bis heute nicht aufdringlich. In der Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel wird dir kein Engel erscheinen. In der Regel wirst du kein Spektakel sehen, sondern wahrscheinlich klopft Jesus ganz leise an deine Tür, an die Tür deines Herzens und fragt dich ganz höflich, du, hast du heute Zeit für mich? Darf ich deine Gedanken heute auf mich lenken? Hast du Zeit zum Zuhören? Bist du bereit, den Gang rauszunehmen? Hast du Zeit, zur Ruhe zu kommen. Zeit, wo du wirklich zu Hause bist, bei dir selber, in deiner Seele, damit ich zu dir reden kann. Hast du Zeit und Raum für mich? Oder bist du auch schon voll? Ist deine Herberge dicht und ich lande wieder allein und verlassen im Stall? Dabei möchte Jesus gerne zu dir reden, dir seine Gedanken geben, dir Mut zu sprechen durch sein Wort. Er sagt, ich möchte dir so gerne Zuversicht und Frieden geben, in der Stille des Gebetes, sanftmütig und so nah. Darum geht's. Das ist der erste Punkt. Jesus kommt zu uns. Und jetzt das Zweite, es klingt schon ein bisschen an, man kann das nicht so absolut voneinander trennen. Wie komme ich bei Jesus an? Stell dir vor, Jesus ist da, aber du kommst nicht bei ihm an. Du bist nicht bei ihm. Wie kann das sein? Das ist leider die traurige Realität vieler Menschen und manchmal doch auch, wenn wir ehrlich sind, unsere eigenen, nicht wahr? Wir sind irgendwie nicht bei ihm. Also wie komme ich bei Jesus an? Zunächst, indem ich mir bewusst mache, das immer wieder bewusst mache, darum feiern wir ja Advent. Er ist doch da, er ist schon da. Ich muss nur bereit sein, ihn zu empfangen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? In diesem Lied heißt es in der zweiten Strophe, in Anspielung auf die Geschichte, die wir gerade gehört haben, dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen, in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Also es geht um das Herz. Es sind drei Dinge, die uns helfen, Jesus zu finden. Zuerst machen wir uns bewusst immer wieder neu, auch jetzt zum Beginn der Adventszeit, Jesus ist da und will gefunden werden. Von mir und dir persönlich. Und wenn wir ihn aus den Augen verloren haben, dann ist jetzt auch ein super Moment zu sagen, und jetzt komme ich wieder zurück. Und wenn du Jesus überhaupt noch nie begegnet bist und das alles neu ist für dich, dann darfst du einfach das hören und darfst einfach wissen, Jesus ist immer nur ein Gebet weit von dir entfernt und du kannst jederzeit anfangen, den Kontakt zu ihm aufzunehmen. Wichtig ist immer, so sagt Jesus, das Heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, sagt Jesus, dann mach dein Herz nicht zu, sondern hör mir zu. Komm zu mir in meine Arme, ich bin für dich da, ich fange wieder neu mit dir an, Hauptsache du kommst. Also das Wichtigste zu wissen ist, dass wir wissen dürfen, Jesus will das auch. Er möchte Gemeinschaft mit uns, sogar mehr als wir mit ihm. Und das ist so schön zu wissen. Wir sind Gott, wir sind Jesus nicht lästig. Er sagt nicht, ach du schon wieder, da habe ich doch was Besseres vor. Nein, er freut sich, wenn du kommst. Und deshalb auch in diesem schönen Lied, das wir gesungen haben, wie soll ich dich empfangen, in der 7. Strophe, meine persönliche Lieblingsstrophe, da heißt es, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen, Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Wisst ihr, wir müssen Jesus gar nicht ziehen, gar nicht überreden, gar nicht betteln. Er will ja, er will zu dir kommen. Die Frage ist vielmehr, willst du das auch? Will ich das auch? Machen wir uns bewusst, Jesus will. Das ist das Erste. Und dann ein weiteres, es ist wichtig, dass wir uns entscheiden. Sonst passiert nichts. Ich treffe die Entscheidung, ja, ich will das auch, oder ich treffe sie nicht. Aber ich muss meine Prioritäten klären. Es braucht eine Entscheidung. Man kann auch sagen, eine Bekehrung oder eine Umkehr zu ihm. Die Hauptsache ist, dass Jesus die Hauptsache meines Herzens ist. Und der größte Gegner dieser Hauptsache, das sind die wichtigen Nebensachen. Die wichtigen Nebensachen, die uns ständig beschäftigt halten. Das, was unsere Zeit immer schon zu 110% ausfüllt, besonders in der Adventszeit, was uns hindert, zur Ruhe zu kommen, zu beten, genug zu schlafen, unsere Beziehungen zu pflegen. Das sind Termine und Verpflichtungen aller Art, das kann auch Zeitvertreib sein. Und hier braucht es immer wieder, dass wir unsere Prioritäten korrigieren, damit das Wichtige nicht ausfällt, sondern stattfindet. Und dann noch ein drittes, nach dem Bewusstmachen, Jesus ist da und der Entscheidung, er ist mir wichtig, kommt der Schritt, dass ich das, was ich mir vornehme, auch umsetze. Ich setze mich in Bewegung. Ich nehme mir die Zeit. Ich schaffe sie mir frei. Und dann erlebe ich, wie das, was mir theoretisch bewusst seid, auch wieder bewusst ist, auch wieder zum Leben erwacht. Kennst du das? Und dich erfüllt. Wenn ich lebe und tue, woran ich glaube, dann füllt sich das Herz mit der Liebe Gottes. Dann werde ich lebendig und kreativ und habe Kraft und Freude, mich auch für andere einzusetzen. Und viel Schönes entsteht. Und wir kommen bei Jesus an. Und dann die letzte Frage, was also finden wir bei Jesus? Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht persönlich und denkst dir, das hört sich alles schön an, aber für mich totale Theorie. Am Freitag hatten wir unseren Zuhauseabend in Hohen Tor und da war die Sigrid und der Horst und die haben von sich erzählt und ich fand das so schön, sie haben von dem Anfang erzählt. Sigrid hat gesagt, da war dieser Abend im Kaminsaal vor, was hat sie gesagt, über 40 Jahren, 76, 74. Und da hat sie jemand draufgestoßen und gefragt, hast du Jesus schon lieb? Zweimal. Und dann hat sie an diesem Abend die Entscheidung getroffen und Jesus gebeten, in ihr Leben zu kommen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und was hat sich dann verändert? Hast du da irgendwas gesehen, gehört, gespürt? Und sie hat gesagt, auf dem Weg nach Hause war da plötzlich ein Frieden in mir drin, den ich vorher nicht kannte. Das war, was sich zuerst verändert hat. Und das ist, was wir immer wieder erleben dürfen, was wir bei Jesus finden. In unserer Geschichte haben wir gehört, wie die, die Jesus kannten, unbedingt zu ihm kommen wollten, als er dann ankam. Und sie gaben ihm, was sie nur hatten, völlig freiwillig und freuten sich darüber. Der Mann, dem die beiden Esel gehörten, gab sie ohne Zögern her, als er nur hörte, der Herr braucht sie. Sie sind für Jesus. Da hat er gesagt, ah ja, dann? Super, nehmt sie mit. Die Leute am Straßenrand zogen ihre Gewänder aus und legten sie vor Jesus auf den staubigen Boden, damit er darüber hinweg reiten konnte. Als Ausdruck ihrer Freude, da war niemand, der gesagt hat, jetzt knie nieder, fall nieder, gib eine Spende. Das war Ausdruck der Freude, völlig freiwillig. Weil sie Jesus lieb hatten, sie wussten, wer er war, wie gut er war. Und so heißt es, das Volk, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ja? Können wir uns das vorstellen? Die Menschen, die Jesus kannten, wussten, Jesus ist ein König, der nicht die Menschen arm macht und ausbeutet, weil er immer was von ihnen haben will, sondern der seine Untertanen beschenkt. Bei ihm kommt keiner zu kurz, denn er gibt, was er von anderen haben möchte. Und das ist allem voran Liebe. Martin Schleske hat einmal gesagt, aus Gottes Sicht sind wir Menschen wie ein Instrument in der Hand eines großen Künstlers. Von einer Geige fordert man nicht, dass sie sich selbst spielt, sehr wohl aber, dass sie sich stimmen und spielen lässt. So auch wir. Begreife dein Leben als ein Gottesspiel. Stell dich zur Verfügung. Lass dich spielen. Das heißt Glauben. Das finde ich ein total schönes Bild. Gott ist der Geiger und wir sind das Instrument. Und er möchte in unserem Leben eine Melodie hineinbringen, die schön klingt. Er möchte etwas Schönes aus uns machen und das müssen wir nicht selber tun. Wir müssen nur da sein. Gott will unser Leben zum Klingen und Leuchten bringen in dieser Welt. Das hat Jesus gesagt, ihr sollt das Licht der Welt sein. Das ist sein Ziel mit uns. Seine Schönheit und Liebe soll aus uns herausstrahlen und dazu braucht es einen guten Kontakt zwischen ihm und uns. Und dieser Kontakt hat etwas sehr Liebevolles und Spielerisches und nichts Verbissenes. Alles basiert auf seiner Liebe und auf unserer freiwilligen Hingabe, wenn wir sagen ja. So heißt es in den Sprüchen schon zu Beginn, über den Beginn der Welt, über die Weisheit, die bei Gott war, dass es heißt, ich, die Weisheit, spielte vor Gott alle Zeit. Wer sind wir Menschen in Gottes Augen? Wie sieht er uns? Was denkt er über uns? Ich finde das Instrument ein schönes Bild. Manchmal sagen wir auch, wir sind Werkzeuge Gottes. Das ist ein bisschen rustikaler. Ist im Prinzip ähnlich. Ein Werkzeug ist in der Lage, etwas zu tun, aber natürlich kommt es auf die Fähigkeit dessen an, der das Werkzeug gebraucht. Aber was ich viel schöner finde an diesem Wort Werkzeug ist, wenn wir das um einen Buchstaben erweitern und wenn wir sagen, wir sind keine Werkzeuge, sondern ich bin ein Werkzeuge. Ich bin ein Zeuge des Werkes Gottes, das er an mir getan hat. Ich werde nicht irgendwie benutzt, ich bin kein seelenloses Ding, sondern wenn ich ein Zeuge bin von dem, was Jesus an mir getan hat, dass ich sage, darum bin ich fröhlich, das ist mein Zeugnis, das hat er in meinem Leben getan, dann tue ich das in der richtigen Haltung, aus Dankbarkeit. Und dann kann ich leuchten. Wir sind Werkzeugen Jesu, hoffentlich. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wir sind die Geliebten Gottes, wenn wir uns von ihm lieben und spielen lassen, dann werden wir selbst zu Liebenden, sonst nicht. Von einer leeren, geschundenen Seele kann niemand fordern, andere zu lieben. Eine geliebte Seele aber kann und will selbst auch wieder lieben und sich verschenken. Ist es nicht so? Wir können nur weitergeben, was wir zuerst empfangen haben. Und weil das so ist, müssen wir und dürfen wir bei Jesus immer zuerst Empfangende und Geliebte sein. Erst wenn wir selber überfließen, wenn Liebe und nicht Zwang oder Pflicht unser Motiv ist, dann sind wir in der Lage, wirklich etwas weiterzugeben, ohne dabei selber leer zu laufen. Und bei Jesus darfst du das. Bei Jesus darfst du sein, wie du bist. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Das heißt, du musst nicht mehr geben oder mehr sein, als du wirklich bist. Stattdessen sind wir in Wahrheit nur das, was seine Liebe aus uns macht. Und diese Erkenntnis ist so heilsam und befreiend. Du darfst das sein, was seine Liebe aus dir macht. Nur wer geliebt wird, kann sich selbst vergessen und kann aufhören, die Ellbogen auszufahren. Bei Jesus dürfen wir lernen, aus dem zu leben, was wir von Gott bekommen. Wir leben nicht mehr von dem, was wir leisten. Das ist der Unterschied. Wenn Jesus in uns lebt, können wir aufhören, uns selbst zu beurteilen und werden frei vom Urteil anderer. Die Wahrheit ist, Gott liebt nicht die, die liebenswert sind, sondern Gott liebt jeden. Und der, der sich lieben lässt, der wird ein neuer Mensch. Wer das versteht, der läuft nicht mehr vor Gott weg. Der lässt sich lieben und wird dadurch liebenswert, denn Gottes Liebe macht liebenswert. Das ist das Geheimnis. Gott will uns gesund lieben und wir alle haben das nötig. Wir alle tragen Wunden und Narben unserer Seele an uns herum, die Menschen uns zugefügt haben, wo wir Mangel an Liebe erlebt haben, wo Worte uns verletzt haben, wo Menschen uns vermittelt haben, du bist nichts wert, du hast es nicht drauf, du bist nicht geliebt. Sogar gläubige Menschen, die an Gott glauben, aber denken, sie müssten sich sein Wohlwollen erst verdienen, haben immer noch Angst. weil sie merken, ich kann doch nie genug tun, damit es für Gott reichen würde. Meine guten Taten reichen nicht aus. Wer so über Gott denkt, dass er ihm etwas beweisen muss, der kennt Jesus noch nicht und hat ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott. Und von diesem Denken ist Jesus gekommen, uns zu befreien, auch davon. Weil er hat uns gesagt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und die vollkommene Liebe treibt die Angst vor Gott aus. Das ist die Botschaft. Du findest bei ihm bedingungslose Annahme und Freundlichkeit, die dir gilt, weil er dich liebt. Und es gibt keinen anderen Grund. Jesus nimmt dich an sein Herz, da will er dich haben. Und da fängst du an, gesund zu werden und dann wird es gut. Und dann zeigt er dir, wer du wirklich bist. Er zeigt dir die Schönheit, die er in dich hineinlegen will, die du vielleicht noch gar nicht siehst. Die Schönheit, die er in dich hineinlieben will. Jesus will seine Schönheit in dich hineinlieben. Das ist sein Ziel, damit du strahlst und dich freust, damit dein Leben hell wird und erfüllt. Das ist, was du bei Jesus findest, was du von ihm erwarten kannst. Und alles, was dunkel ist, was kaputt ist, deine Schuld, deine Fehler, deine Scham, deine Komplexe, deine Einsamkeit, das darfst du alles bringen und alles loswerden und sagen, Jesus, das gebe ich dir, das lege ich vor dein Kreuz, dafür bist du gestorben, dafür bist du auferstanden und ich empfange von dir ein neues Leben. Und dann ist es genug. Jesus liebt dich gesund. Er zeigt dir seinen Plan für dein Leben und führt dich zu ihm. Jeden Tag neu und eines Tages bis in Ewigkeit. Dein König kommt zu dir. Das waren drei Punkte. Wie kommt Jesus zu mir? Wie komme ich bei ihm an? Und was finde ich bei ihm? Wir dürfen ihm jetzt begegnen und unser Herz öffnen in der Stille im Gebet. Amen.